Wollen wieder etwas lesen aus dem Buch Hiob. Kapitel 35 ab Vers 1. Und Elihu hob wieder an und sprach: Hältst du das für recht? Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Denn du fragst, was es dir nütze. Was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Ich will dir Worte erwidern und deinen Genossen mit dir. Blick zum Himmel und sieh und schau die Wolken an. Sie sind höher als du. Vers 14. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm, so harre auf ihn. Und nun, wenn sein Zorn nicht heimgesucht hat, sollte er nicht sehr wohl um den Übermut wissen? Und so sperrt Hiob in eitler Weise seinen Mund auf, häuft Worte ohne Erkenntnis. Und Elihu fuhr fort und sprach: Harre mir ein wenig, und ich will dir berichten. Denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Denn wirklich, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Siehe, Gott ist mächtig, und doch verachtet er niemand. Mächtig an Kraft des Verstandes. Vers 11. Wenn sie hören und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage im Wohlergehen verbringen und ihre Jahre in Annehmlichkeiten. Wenn sie aber nicht hören, so rennen sie ins Geschoss und verscheiden ohne Erkenntnis. Aber die, die ruchlosen Herzens sind, hegen Zorn. Sie rufen nicht um Hilfe, wenn er sie gefesselt hat. Ihre Seele stirbt in der Jugend dahin und ihr Leben unter den Hurern. Den Elenden errettet er in seinem Elend und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr. So hätte er auch dich aus dem Rachen der Bedrängnis in einen weiten Raum geführt, wo keine Beengung gewesen wäre. Und die Besetzung deines Tisches wäre voll Fett. Aber du bist mit dem Urteil des Gottlosen erfüllt. Urteil und Gericht werden dich ergreifen. Vers 19. Sollen dein Schreien und alle Anstrengungen der Kraft dich aus der Bedrängnis führen? Sehne dich nicht nach der Nacht, die Völker plötzlich wegheben wird. Hüte dich, wende dich nicht zum Frevel, denn das hast du dem Elend vorgezogen. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Vers 25. Alle Menschen schauen es an, der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Denn er zieht Wassertropfen herauf, vom Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Kapitel 37. Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Er sendet es aus unter den ganzen Himmeln und seinen Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitz brüllt seine Stimme, er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Vers 14. Nimm dies zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie belädt und den Blitz seines Gewölks leuchten lässt? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird vom Süden her? Kannst du, wie er das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel? Vers 22. Aus dem Norden kommt Gold, um Gott ist furchterregende Pracht. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keinen an, die weisen Herzen sind. Soweit einmal das Wort Gottes. Wir haben schon letztes Mal ein klein wenig gesehen, dass wir es jetzt mit den Reden Elihus zu tun haben. Insgesamt hält er 4 Reden. Damit redet er eine Rede mehr als die Freunde Hiobs, die in der Regel 3 von einer Ausnahme Reden gehalten haben. Elihu ist der Jüngste dieser ganzen Gruppe. Und wenn man sich die Reden von Elihu anguckt, dann ist man erstaunt, was für eine Kenntnis er über Gott besitzt. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, es ist eines der ältesten Bücher, vielleicht das älteste Buch der Bibel. Elihu lebte irgendwann zwischen der Flut und Abraham. Zu diesem Zeitpunkt war nicht ein einziges Buch des Alten Testaments geschrieben. Und trotzdem hatte dieser Elihu eine so großartige Erkenntnis über Gott. Und das ist nicht das Einzige, was diesen Mann auszeichnet. Es gibt noch etwas Zweites, was man sehr gut von ihm lernen kann. Denn Elihu ist hier schon jemand, der sehr souverän auftritt, der sein Wissen über Gott auch Hiob kundtut und der gleichzeitig Hiob in seinem Leben korrigiert. Aber er macht das in einer sehr lieblichen Art und das unterscheidet ihn natürlich von den 3 Freunden, die vorher versucht haben, Hiob zu korrigieren. Ja, man ist erstaunt, wie vorsichtig Elihu hier seine Worte wählt und wie vorsichtig er Hiob wirklich auf sein inneres Problem hinlenkt, das er hat. Und die Probleme haben wir schon in den letzten Abenden immer wieder gesehen. Die 3 Freunde dachten natürlich, Hiob ist der größte Sünder überhaupt. Warum hätte er sonst ein so großes Leid tragen müssen, wie das, was er tragen musste, dass er fast alles verloren hatte und jetzt auch noch schwer krank in dieser Situation ist. Und Hiob denkt natürlich, Gott hat sich geirrt, denn Hiob ist überhaupt nicht klar, warum er durch solche Schwierigkeiten gehen muss, durch die er gerade geht und in denen er sich befindet. Das heißt, beide haben mehr oder weniger ein falsches Gottesbild, ein falsches Verständnis von Gott, jedenfalls wenigstens in diesem Punkt, was hier die Regierungswege Gottes anbetrifft. Und jetzt kommt Elihu und Elihu zeigt, wer Gott wirklich ist und zeigt den Charakter Gottes und zeigt auch das Herz Gottes. Ja, wir haben ja schon in Kapitel 32 gesehen, dass Elihu anfängt zu sprechen. Es heißt ja am Ende in Kapitel 31, Vers 40, die Worte Hiobs sind zu Ende. Und dann zeigt Elihu in Kapitel 32, wie Gott redet. In Kapitel 33 zeigt Elihu, dass Gott absolut gerecht ist. Das sind mal diese beiden ersten großen Themen, die Elihu hier behandelt. Das erste, er zeigt, wie Gott spricht im Leben eines Menschen. Und er zeigt, dass Gott absolut gerecht ist in allem, was er tut. In den nächsten Kapitel 34 und 35, wenn wir ihn wieder haben, dann sehen wir ein klein wenig, dass er zeigt, hauptsächlich in Kapitel 35, dass Gott absolut souverän ist. Und er zeigt uns dann in Kapitel 36, wie unbeschreibbar groß Gott ist, dass er die gesamte Schöpfung in seiner Hand hält. Gott ist der Schöpfer. Das sind eigentlich diese großen Themen, die Elihu hat und wie er Gott vor Hiob vorstellt. In Kapitel 35 haben wir dann diese dritte Rede von Elihu. Und man muss davon ausgehen, dass zwischen diesen Reden, die er hält, immer etwas Zeit ins Land geht. Ich denke, man muss sowieso davon ausgehen, dass dieses ganze Buch Hiob nicht in einer Woche spielt. Ja, man denkt vielleicht, wenn man die Reden liest, das hat man innerhalb von 2-3 Tagen gesprochen, aber zwischendurch erfahren wir ja doch, dass das Elend von Hiob in der ganzen Gegend und darüber hinaus bekannt gewesen war. Und das geht natürlich nicht innerhalb von wenigen Tagen in der damaligen Zeit. Da müssen einige Monate ins Land gegangen sein. Das heißt, das war schon ein längeres Leid, das Hiob ertragen musste. Ja, das war sicherlich die zweite große Prüfung, in der Hiob sich befand. Ja, eine große Prüfung war natürlich, dass er alles verloren hatte und dass es um sein eigenes Leben ging. Die zweite Prüfung war dann vielleicht das Verhalten seiner Frau ihm gegenüber. Und die dritte Prüfung wären dann die Freunde gewesen. Aber es gibt dann eben noch eine weitere Prüfung und das ist, dass dieses Leid so lang anhaltend ist. Es war also nicht eine Sache, die innerhalb von wenigen Tagen hier erledigt war und Hiob wurde wieder gesund. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass Monate ins Land gegangen sind. Das heißt, zwischen diesen Reden gab es auch immer wieder Zeit, dass man auch mal über die Worte nachdenken konnte. Und das ist wohl auch der Grund, warum wir dann bei Elihu in Kapitel 35 lesen, und Elihu hob wieder an und sprach. Also ist nicht eine Rede, die sofort nach der zweiten folgte, sondern Hiob hatte auch mal Zeit, über das nachzudenken, was gesagt worden ist. Und dann stellt er ja ein, zwei ganz interessante Fragen und auch Punkte vor diese Blicke von Hiob. Er sagt zu ihm, hältst du das für recht? Denn du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Auf diesem Punkt kam er ja schon einmal zu sprechen, ich meine in Kapitel 32, in Vers 2, ja, da ist das, da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barakeels, des Busitas vom Geschlecht Ram. Sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Und sein Zorn entbrannte dann auch gegen seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob verurteilten. Man sieht, dass dieser Elihu sehr ausgewogen ist. Er schlägt sich nicht auf die Seite der drei Freunde und verurteilt Hiob. Er stellt sich auch nicht auf die Seite von Hiob und verurteilt die drei Freunde, sondern Elihu spricht hier wirklich aus der Gegenwart Gottes. Und so hat er eine Botschaft für Hiob und er hat auch eine Botschaft für die Freunde. Wir haben das ja vorhin gelesen, dass er in seiner nächsten Rede dann tatsächlich seine Freunde noch einmal mit einbezieht, diese Freunde von Hiob. Also Elihu ist hier sehr ausgewogen, er hat hier nicht Sympathie für den einen oder für den anderen, sondern er spricht Worte aus der Gegenwart Gottes. Er spricht ja davon später, dass es Worte sind, die er von weit her empfangen hat. Also nicht Worte aufgrund von Lebenserfahrung, nicht Worte aufgrund von Beobachtungen, sondern Worte von weit her von der Gegenwart Gottes, wir würden heute sagen, geleitet durch den Heiligen Geist. Und darum ist Elihu für uns auch so ein sehr, sehr gutes Vorbild, wo wir lernen können, wie man in schwierigen Situationen miteinander umgehen kann, besonders wenn er hier wie eine Art Vermittler auftritt, dass er sehr ausgewogen ist und dass er eine Botschaft, ich sage jetzt mal, für beide Gruppen oder für beide Seiten hat und sich nicht auf eine Seite schlägt. Das ist etwas, was diesen jungen Mann, er ist ja erheblich jünger als alle anderen, jedoch sehr, sehr auszeichnet. Nun, und dann kommt er auf diesen Punkt zu sprechen, du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Ob Hiob überhaupt darüber nachgedacht hat, was er damals gesagt hat, ich weiß es nicht. Er hat aus seinem tiefen Leid herausgesprochen, aber das zeigt uns eben, dass wir schon vorsichtig mit unseren Worten sein müssen. Das heißt ja an einer Stelle, ich glaube im Prediger, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Bevor man ein unbedachtes Wort ausspricht, auch ein unbedachtes Wort über Gott, sollte man zunächst einmal nachdenken und dann sprechen. Es gibt ja viele, die sprechen erst und fangen dann an zu denken. Hier wird uns gezeigt, der umgekehrte Weg ist der bessere. Erst einmal nachdenken und dann die Worte aussprechen. Und so hat Hiob hier Worte ausgesprochen, die waren wohl so schlimm, dass Elihu zweimal auf diesen Punkt zu sprechen kommt, dass er mit seinen Worten Gott verunehrt hat, indem er dachte, dass seine Gerechtigkeit größer ist als die von Gott. Denn du fragst, was sie dir nützt, was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Er stellt sozusagen die Frage, was habe ich überhaupt von meinem gottesfürchtigen Leben gehabt? Was ist der Vorteil? Gibt es überhaupt irgendeinen Vorteil hier für diese Erde? Ja, Kapitel 9 meine ich, das ist auch schon lange her, aber ich glaube, da kommt er auf diesen Punkt zu sprechen. Ja, Kapitel 9, Vers 22, darum sage ich, den Vollkommenen und den Gottlosen vernichtet er. Tja, warum soll ich mich dann anstrengen und vollkommen leben, wenn das Ergebnis das gleiche ist wie bei dem Gottlosen? Beide werden vernichtet. Und in Kapitel 10 sagt er noch einmal so etwas Ähnliches am Ende, dass es zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten auf dieser Erde manchmal überhaupt keinen Unterschied gibt. Lohnt es sich dann überhaupt, so zu leben, dass man zur Ehre Gottes lebt? Das ist die Frage, die er sich hier stellt. Lohnt es sich überhaupt? Elihu gibt eine Antwort darauf und sagt, ja, es lohnt sich. Aber die Regierungswege Gottes sind eben nicht so eine einfache mathematische Gleichung, sondern das Ende, das ist der große Unterschied, und das ist das Entscheidende. Und so sagt er jetzt in Vers 4, ich will dir daraufhin Worte erwidern, aber eben nicht nur dir. Und jetzt sehen wir, wie ausgewogen er ist, und deinen Genossen mit dir. Das heißt, die Worte, die jetzt hier gesprochen werden, die sind nicht nur für Hiob, sondern das sind auch Worte, die ganz klar auch für seine Freunde sind. Und das ist eben das, was ich vorhin meine, was uns zeigt, wie ausgewogen und doch auch gerecht dieser Mann hier ist. Er sagt, jetzt blicke zum Himmel und sieh die Wolken an. Guck dir diese Wolken da oben an, die für dich unerreichbar sind. Du hast nicht den Hauch einer Chance, jemals an diese Wolken heranzukommen. Du hast keine Möglichkeit, diese Wolken zu lenken. Du hast keine Möglichkeit, diese Wolken zu führen. Diese Wolken, sie sind höher als du. Aber derjenige, der dort in der Nähe dieser Wolken ist, das ist Gott. Und Gott ist derjenige, der in der Lage ist, diese Wolken zu erreichen. Und Gott ist derjenige, der in der Lage ist, diese Wolken zu führen und zu lenken, so wie er es gerne möchte. Er sagt, Hiob, ich gebe dir ein kleines Beispiel aus der Schöpfung. Und da siehst du schon den großen Unterschied zwischen dir und zwischen Gott. Du siehst diesen Gott, der diese Wolken erreichen kann, die für dich unerreichbar sind. Und du siehst diesen großen Gott, der die Naturgewalten in seiner Hand hält und der sie leiten und führen kann, was für dich unerreichbar ist. Und dann zwischen den Zeilen, dann wagst du es, dich auf diese Stufe von Gott zu stellen und zu sagen, du bist gerechter als Gott, du bist vielleicht größer oder du stehst über Gott. In Vers 6, wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm? Oder was empfängt er aus deiner Hand? Er sagt dem Hiob, hör mal Hiob, wenn dieser große Gott, der die ganze Schöpfung, die ganze Natur in seiner Hand hält, glaubst du, dass das irgendetwas an dieser Herrlichkeit und Größe Gottes ändert, wenn hier jemand auf dieser Erde sündigt? Glaubst du wirklich, dass dadurch Gott ein klein weniger groß ist, wenn Menschen auf dieser Erde sündigen? Oder Hiob, glaubst du, wenn jemand auf dieser Erde gottesfürchtig lebt, dass dadurch Gott in irgendeiner Art und Weise in sich größer ist, als er vorher war? Das sind hier die Antworten auf diese Fragen. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Hiob, wenn du meinst, es gibt keinen Unterschied zwischen einem gerechten und einem sündigen Leben, dann denk mal darüber nach, wenn du sündigst, ja, wirst du irgendwas von der Größe Gottes dadurch wegnehmen können? Und wenn du nicht sündigst, glaubst du, dass du dadurch Gott etwas gibst, dass seine, ich sag mal, absolute Größe noch größer wird? Das sind natürlich rhetorische Fragen, auf die man in beiden Fällen mit Nein antworten muss. An der absoluten Herrlichkeit und Macht Gottes ändert das Verhalten eines kleinen Menschen auf dieser Erde nichts. Vers 8, für einen Mann wie dich gilt deine Gottlosigkeit etwas und für ein Menschenkind deine Gerechtigkeit. Aha, sagt er, an der absoluten Größe Gottes veränderst du durch dein Leben auf dieser Erde nichts. Aber wie du dein Leben führst, das ist etwas, was die Menschen um dich herum sehen und wodurch die Menschen um dich herum gesegnet werden können oder wodurch sie leiden können. Das heißt also, dein gottesfürchtiges Leben verändert nichts an der Größe Gottes, aber es hat einen Einfluss auf die Menschen um dich herum. Und damit sagt er ihm ganz klar, lohnt es sich, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, weil es eine Hilfe ist für die Menschen, die um dich herum sind. Das ist diese Argumentation, die Elihu in diesen ersten Versen anführt. Darum sagt er, für einen Mann wie dich gilt deine Gottlosigkeit etwas, für einen Menschen auf dieser Erde und für ein Menschenkind deine Gerechtigkeit. Ja, sie haben ebenfalls einen Vorteil davon, wenn Gott zum Beispiel Segen ausgießt. Das ist dieser erste Punkt, den Elihu hier behandelt. Dann in diesen letzten Versen von diesem Kapitel, da gibt es ein klein wenig ein etwas anderes Thema. Man könnte fragen, was ist los in Situationen, wo die Schwierigkeiten zunehmen? Ja, wegen der Menge der Bedrückungen schreit man. Man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen. Er beantwortet jetzt eine andere Frage und diese Frage ist, warum rufen die Menschen zu Gott? Und wann rufen die Menschen zu Gott? Und das ist natürlich etwas, was wir heutzutage ganz genauso beobachten können. Er sagt, die Menschen rufen in der Regel nicht zu Gott, weil sie an Gott glauben, sondern die Menschen rufen zu Gott, weil sie keine Hilfe und Rettung in ihren Schwierigkeiten sehen. Das heißt, die Menschen sind plötzlich in Lebensumstände, wo sie erfahren müssen, was weiß ich, eine schwere Krankheit, die nicht heilbar ist, wo Ärzte nichts machen können. Dann versteht der Mensch, ich bin am Ende und dann ruft er zu Gott. Dann ruft er aber nicht zu Gott, weil er eine lebendige Beziehung zu Gott hat, sondern ruft er Gott als jemanden an, ja, als die letzte Instanz, die vielleicht noch helfen kann, obwohl man eigentlich gar nicht glaubt, dass es Gott überhaupt gibt. Man liest das ja öfter, dann steht in Zeitungen, Gott ist tot und da passiert eine Katastrophe, dann schreibt die gleiche Zeitung, Gott, wo warst du? Das ist etwas, was hier mehr oder weniger beschrieben wird. Die Menschen rufen also nicht zu Gott, weil sie Gott verehren wollen, sondern weil sie in ihrer tiefsten Not keine andere Lösung mehr sehen, keine Hoffnung haben. Das ist das, was er hier sagt. Wegen der Menge der Bedrückungen, wegen der Lebensumstände, die einem aus der Hand geglitten sind, da ruft man plötzlich um Hilfe. Aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht. Man ruft also nicht Gott an als jemanden, der einem in Schwierigkeiten noch ein ruhiges Herz schenken kann. Ja, Gesänge in der Nacht, das ist etwas, was Menschen ohne Gott überhaupt nicht kennen. Und damit zeigt Elihu hier, dass es sich eben doch lohnt, ein Leben mit Gott zu führen. Natürlich wissen wir auf der Grundlage des Neuen Testamentes, dass es natürlich auch diesen ewigen Aspekt gibt. Aber wir sind ja in einer Zeit noch vor Abraham. wo Gott sich ja nur, wir werden das so Gott will morgen sehen, sich schrittweise, man kann fast sagen, von Zeitalter zu Zeitalter mehr offenbart. Und hier sind sie eben noch auf diesem ganz frühen Boden, wo Gott noch wenig von sich gezeigt hat, wo der Mensch auch noch wenig weiß, was die Zukunft anbetrifft. Zumal das Alte Testament ja in der Regel über das tausendjährige Reich sowieso nicht hinausgeht. Also auch wenn im Alten Testament die Rede von ewig ist, aber dann ist das in der Regel bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. Weiter geht der Blick im Alten Testament nicht. Aber es gibt dann eben doch einen Gott, nämlich ein Gott, der der Schöpfer ist, der dann Gesänge in der Nacht geben kann. Ich kann kurz zwei Beispiele dafür anführen. Ein Beispiel ist Habakuk. Da haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, für jemanden, der wirklich Lobgesänge in der Nacht empfängt. Habakuk hat in Kapitel 1 ja diese beiden zu Herzen gehenden Fragen, die wir vielleicht manchmal auch aus unserem eigenen Leben kennen, wenn er fragt, warum, und wenn er fragt, wie lange. Diese typischen Fragen in den Schwierigkeiten, die da sind. Und dann gibt Gott ihm tatsächlich eine Antwort, aber eine Antwort, die wir nicht so gerne hören möchten. Denn Gott sagt dem Habakuk, hör mal, deine ganzen Probleme, die kenne ich. Und wenn du eine Antwort haben möchtest, die gebe ich dir, die Schwierigkeiten werden zunehmen. Er hätte natürlich lieber gehört, dass die Schwierigkeiten weniger werden, dass Gott diese ganzen Probleme wegnimmt. Aber nein, sagt Gott, die Schwierigkeiten, die werden größer werden. Du wirst noch viel mehr Probleme haben als das, was du jetzt gerade von mir ausgebreitet hast. Und so kommt es dann tatsächlich auch. Und trotzdem heißt es am Ende in Habakuk 3, und das ist das, was ich meine, wo uns wirklich gezeigt wird, dass Habakuk menschlich gesprochen in einer hoffnungslosen Situation ist, Vers 16, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich. Und dann sagt er plötzlich, ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Siehst du, das sind Lobgesänge in der Nacht. Lobgesänge in der Nacht bedeutet nicht, dass Gott die Schwierigkeiten wegnimmt. Lobgesänge in der Nacht bedeutet, dass Gott in die Schwierigkeiten hineinkommt und dass er dir in den Schwierigkeiten ein ruhiges Herz gibt. Apostelgeschichte 16 haben wir das buchstäblich, als Paulus und Silas nach Europa kamen, das Evangelium zu verkündigen. Sie taten genau das, was Gott ihnen sagte. Was war der Lohn? Sie wurden ausgepeitscht und landeten im Gefängnis. Dann heißt es plötzlich um Mitternacht, aber beteten sie und stimmten ein Loblied an. Da haben wir das, Lobgesänge in der Nacht. Das war nicht etwas, was aus ihnen selbst herauskam, dann hätten sie die Lobgesänge sofort singen können. Sie mussten mit der Situation erstmal fertig werden. Sie mussten das Ganze erstmal mit Gott besprechen. Und dann sehen wir das in Apostelgeschichte 16, dass Gott ihnen Lobgesänge in die Nacht gibt. Gott nimmt nicht alle Schwierigkeiten weg. Und wir haben diesen Vers gelesen in Kapitel 36, Kapitel 36, Vers 15. Den Elenden errettet er in seinem Elend. Vers 15 sagt nicht, den Elenden errettet er aus dem Elend. Dann würde das ja heißen, dass Gott alle Schwierigkeiten wegnimmt. Aber wenn er ihn heißt, er rettet ihn in seinem Elend, dann kann das gut sein, dass das Elend bleibt. Aber dass er ein ruhiges Herz in dieser Situation bekommt. Und darum sagt ja auch der Nachsatz, und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr. Also hier steht weder, dass er sie aus dieser Situation herausrettet, das kann Gott mal tun, ist seine unendliche Gnade dann. Er sagt auch nicht, dass er denjenigen davor rettet, aber wir haben die Verheißung, dass er ihn in diesen Umständen rettet. Und diese Verheißung haben wir, dass Gott bei uns ist in all den Schwierigkeiten. Also diese ungläubigen Menschen, die können nicht sagen, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht. Aber wir als Kinder Gottes können das sagen. Und damit zeigt Elihu noch einmal dem Hiob, was ich eben sagte, dass es doch einen riesigen Vorteil gibt, gottesfürchtig mit Gott sein Leben zu leben. Und dann haben wir eine Antwort, warum Gott manchmal nicht antwortet. Vers 12. Dann schreit man, aber er antwortet nicht. Und zwar nicht, weil Gott keine Lust hat zu antworten, auch nicht, weil Gott nicht antworten könnte, sondern wegen des Hochmuts der Bösen. Ebenso auf alles Eitles hört Gott nicht. Vielleicht damit gemeint auf Lüge und solche Dinge, also auf Sünden, die nach außen hin ausgesprochen werden. Da hört einfach Gott nicht und der Allmächtige schaut es nicht an. Also noch einmal, dieser Vers sagt nicht, dass Gott nicht aus der Situation heraus retten kann. Der Vers sagt auch nicht, dass Gott es nicht möchte. Dieser Vers sagt, Gott will es nicht. Und zwar deswegen, weil man ihn sonst auch nicht anruft, sondern ihn mehr wie einen Lückenfüller benutzt. Ich sage, diese Verse hier, das ist so richtig typisch für die heutige Zeit. Jetzt darf man nicht den Rückschluss ziehen, dass wenn Gott auf ein Gebet nicht antwortet, wie wir es vielleicht gerne hätten, dass man deswegen, weil man etwas Böses getan hat, diesen Rückschluss darf man natürlich auf keinen Fall ziehen. Man denke nur an Lazarus, der schwer krank gewesen ist, der auch einige Tage krank war, wo es noch Hoffnung gab, bis er dann gestorben ist, wo es dann keine Hoffnung mehr gab und wo Gott ihn anschließend aus den Toten auferwecken ließ durch den Herrn Jesus. Da sieht man, es gibt also eine gewisse Zeit, da war er krank, der hätte Gott sofort handeln können, Gott hat es nicht getan. Gott handelte plötzlich zu einem Moment, als es nur noch Hoffnungslosigkeit gibt. Und Gott handelt auch dort nicht, weil irgendeine Sünde vorlag, sondern ausschließlich zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Also man darf nie den Rückschluss ziehen, dass wenn man oder wenn Gott mal nicht auf ein Gebet so hört, wie man es ausgesprochen hat, dass irgendwas Böses vorliegt. Das kann mal sein. Hier geht es jetzt um ungläubige Menschen. Und Gott erklärt, Elihu erklärt, warum Gott nicht antwortet. Und damit gibt er Hiob ein zweites Argument, warum es sich lohnt, ein Kind Gottes zu sein. Weil Gott dann auf Gebete antwortet, wenigstens dadurch, dass er ein ruhiges Herz schenkt. Er geht dann weiter, sozusagen in Vers 14, und sagt dann, wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm. Er gibt ihm jetzt einen nächsten Punkt und sagt, Hiob, es gibt etwas Wesentliches, was wir in unserem Leben lernen müssen. Und das ist, dass es eine Zeit des Wartens gibt. Hiob, du musst nicht meinen, dass Gott nicht deine Probleme kennt. Du musst nicht meinen, dass Gott nicht weiß, wie deine Lebensumstände sind. Aber Hiob, im Augenblick befindest du dich noch in der Zeit des Wartens. Das ist vielleicht die schwerste Lektion, die es in Leiden gibt. Das ist vielleicht die schwerste Lektion, die es in den Schwierigkeiten des Lebens gibt. Warten. Dass man nicht sofort eine Antwort bekommt. Ja, jeder Schüler kennt, dass er eine Klassenarbeit geschrieben hat, wo er anschließend ein grottenschlechtes Gefühl hat. Wenn er Pech hat, muss er 3 Wochen warten, um zu erfahren, bestanden oder nicht bestanden. Das sind 3 für einige, ist das manchmal, sind das 3 harte Wochen. Wenn man einfach nicht weiß, wie das Ergebnis sein wird. Da kann man nur warten, mehr geht nicht. Und so ist das auch in der Schule Gottes. Ja, da sind die Lebensumstände manchmal so, da gibt es nur eine einzige Sache, was man tun kann, und das ist geduldig warten. Da kannst du Gott beten, mit Gott alles besprechen, aber das heißt nicht, dass Gott immer sofort antwortet. Und das ist etwas, was uns hier ein klein wenig gezeigt wird. So harre auf ihn, Hiob. Auch in den Schwierigkeiten. Ja, in guten Zeiten, da ist das oft leicht, auf Gott zu harren. Aber in den schweren Zeiten, da ist es gar nicht so einfach. Und dieser Hiob, der war todkrank. Hiob ging davon aus, dass er sterben würde. Wir dürfen das mal nicht vergessen. Wir stehen hier hinter dem Leben von Hiob und wir wissen, dass es gut ausgegangen ist. Ich sage das mal ein bisschen platt jetzt. Das wusste Hiob hier aber noch nicht. Der ist ja so krank, dass er denkt, er würde sterben an dieser Krankheit. Und die Krankheit war ja auch fast zum Tode. Nur diesen letzten entscheidenden Schritt, dass Hiob starb durch diese Krankheit, das hat Gott dem Teufel verwehrt. Aber es wusste Hiob doch nicht. Der kannte doch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht das Gespräch, das dort im Himmel stattfand, in Kapitel 1 und 2 zwischen Gott und Satan. Und die Grenze, die Gott ihm aufgezogen hatte, die wusste er doch gar nicht. Er musste jetzt warten in dieser Situation. Das ist hier die Lektion. Wir sehen, dass Elihu das sehr, sehr vorsichtig macht. Er macht das sehr, sehr feinfühlig. Er sagt, das ist ein entscheidender Punkt, so harre auf ihn. Und dann sagt er natürlich, und so sperrt Hiob in eitler Weise seinen Mund auf. Und er häuft Worte auf ohne Erkenntnis. Das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum Gott sich im Augenblick noch zurückhält. Dass Gott einfach wartet und dass Gott eben nicht auf diese Worte von Hiob eingegangen ist. Denn wenn Gott auf diese Worte eingegangen wäre, dann stünde Hiob vor Gott. Und dann müsste er mit Gott seine Angelegenheit diskutieren. Das wollte er ja so gerne. Das war ja sein innigster Wunsch. Aber Gott sagt, das tun wir besser nicht. Und zwar zum Vorteil von Hiob. Und das ist ein weiterer Grund, warum er hier noch warten muss, bis dann Gott handelt. Elihu fährt fort. Und er sprach, wahrscheinlich war wieder etwas Zeit ins Land gegangen. Und er sagt, harre mir ein wenig und ich will dir berichten. Er sagt, ich bin noch nicht ganz fertig, habe noch ein paar weitere Worte für dich und natürlich auch für deine Freunde. Harre noch ein klein wenig auf meine Worte. Denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen, jetzt kommt das, was ich eben sagte, von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Ich hole jetzt meine Worte aus der Gegenwart Gottes. Das ist das, was er sagt. Und damit unterscheidet er sich von den Freunden von Hiob. Ich hatte das eben schon gesagt, die zum Teil auf Lebenserfahrung fußten, die zum Teil darauf fußten, was sie gesehen oder beobachtet hatten, vielleicht darauf, was sie gehört hatten. Das war die Basis für die Worte der Freunde. Und Elihu sagt, meine Worte haben einen ganz anderen Ursprung, eine ganz andere Quelle, nämlich diese Quelle ist von weit her und das ist natürlich Gott mitgemeint. Er wird uns ja vorher schon vorgestellt, als er derjenige ist, der oben bei den Wolken ist, der das alles in seiner Hand hält, etwas, was für Hiob unerreichbar ist. Also daher hat er seine Worte und es wäre gut, wenn wir die Worte, die wir sprechen, auch vielleicht in Umständen oder in Schwierigkeiten von Geschwistern hinein oder auch wenn Streitigkeiten da sind, dass das Worte sind, die wir von weit her bekommen haben. Dass das aufrichtige Worte sind, die wir von Gott, die wir vom Heiligen Geist bekommen haben. Und dass wir uns nicht leiten lassen, vielleicht durch Verwandtschaft, dass wir uns nicht leiten lassen, vielleicht durch Freundschaft, dass wir uns nicht leiten lassen, vielleicht durch Sympathie, sondern dass wir wirklich das Wort Gottes recht teilen können und dass wir das Wort Gottes auch ehrlich und aufrichtig in die Lebensumstände des anderen bringen können. Das ist ja vom Prinzip her dann ein prophetischer Dienst, dass man Worte aus der Gegenwart Gottes nimmt und dass man sie in Lebensumstände hineinspricht. Aber das, was einen solchen Propheten kennzeichnet, ist immer auch das Gebet, die Nähe, die Abhängigkeit von Gott. Und er sagt, ich will meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben, denn wirklich, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Es ist die Frage, wen Elihu damit meint, ob er das auf Gott bezieht oder ob er das auf sich selbst bezieht. Ich glaube, er bezieht das hier auf sich selbst. Man könnte meinen, Elihu, dann bist du ja ganz schön hochmütig. Wir dürfen aber nicht vergessen, was er in Kapitel 33 gesagt hat. In Vers 6, siehe, ich bin Gottes, wie du. Also er sagt, Hiob, zwischen dir und mir gibt es vor Gott keinen Unterschied. Er stellt also Hiob und sich auf dieselbe Stufe. Und wenn er jetzt hier in diesem Vers dann davon spricht, ein an Wissen vollkommener ist bei dir, dann sagt er zu Hiob, und du kannst auf genau der gleichen Stufe stehen. Das heißt, er tritt hier also nicht hochmütig in dem Sinne auf, dass er sagt, ich bin etwas Besseres als du, sondern er sagt vorher ganz klar, wir sind auf der gleichen Stufe vor Gott. Hiob, du musst dein Herz in die richtige Richtung lenken und dann sprichst du genauso Worte, wie ich sie spreche. Siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand. Tja, da ist Gott so ganz anders als wir Menschen, oder? Der Reiche verachtet den Armen, der Herrscher verachtet den Sklaven, der Intelligente verachtet vielleicht den Dummen. Das ist die Situation, die wir heute in der Welt haben. Und Gott, der Größte von allen, der Mächtigste von allen, er verachtet niemand. Das ist schon ein gewaltiges Wort, was hier steht, was dieser Elihu ausspricht. Später wird es einmal heißen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Man könnte sagen, jeden einzelnen Menschen, dass er dafür seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und dieses Gnadenangebot Gottes gilt jedem Menschen. Völlig egal, ob arm oder reich, ob Jude oder Nichtjude. Guckt der Apostelgeschichte 17 an bei den Gläubigen in Thessalonich. Das ist wahrscheinlich die bunt gemischteste Versammlung, die uns vorgestellt wird. Da heißt es nämlich, dass welche aus den Juden zum Glauben gekommen sind, dass welche aus den Proselyten, aus den Nichtjuden zum Glauben gekommen sind. Dann heißt es als Nachsatz noch, und der reichen Frauen oder der vornehmen Frauen nicht wenige. Also eine ganz illustre Gesellschaft, welche aus den Juden, aus den Nichtjuden, Arme und Reiche, Vornehme und Nichtvornehme, bilden dort gemeinsam die Versammlung in Thessalonich, die ein gewaltiges Zeugnis gemeinsam in dieser Welt damals gewesen ist, dass Paulus sagte, in ganz Griechenland brauche ich das Evangelium nicht mehr zu verkündigen. Er sagt, Achaia und Mazedonien ist ja ganz Griechenland, da brauche ich nichts mehr zu machen, ihr habt das schon gemacht durch euer Zeugnis, wie ihr hier auf dieser Erde gelebt habt. Das ist ein gewaltiges Wort. Und daran sieht man, für Gott gibt es diese Unterschiede nicht, die wir oft machen. Ich glaube, Paulus sagt einmal, dass wir Brüder unter Brüdern sein sollen. Und hier lesen wir von Gott, er ist mächtig und doch verachtet er niemand. Das ist das Kennzeichen von Gottes, von Gott. Und dann heißt es eben, dass er dann auch die Weltgeschichte in einer gewissen Weise in seiner Hand hält. Ich muss mich jetzt ein klein wenig beeilen. Und dann heißt es in Vers 10, und er öffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, dass sie vom Frevel umkehren. Das heißt, Gott liebt wirklich jeden Menschen und Gott ist auch derjenige, der niemanden verachtet, der zu jedem Menschen redet. Und der Mensch hat zwei Möglichkeiten. Entweder Vers 11, sie hören und dann ist das Kennzeichen, sie unterwerfen sich. Oder sagt Vers 12, sie hören nicht und dann rennen sie ins Geschoss. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für jeden Menschen. Entweder nimmt man das Wort Gottes in sein Herz auf, dann wird man ein Täter dieses Wortes, oder man nimmt das Wort Gottes nicht in sein Herz auf und dann wird man nicht ein Täter dieses Wortes. Der eine steht unter dem Segen dieses Wortes, der andere steht unter dem Gericht dieses Wortes. Und sie rennen ins Geschoss. Das heißt, das ist ein interessanter Ausdruck hier, das heißt nicht, dass Gott auf sie schießt, aber es heißt, dass sie selbst in dieses Geschoss rennen. Das heißt, wenn ein Mensch ewig verloren geht, dann ist es seine eigene Schuld, nämlich weil er nicht zu Gott umgekehrt ist. Wenn jemand ins Geschoss rennt, ist es seine Schuld, er hätte ja auch stehen bleiben können oder in eine andere Richtung laufen können. Aber dass er genau ins Geschoss rennt, ist nicht die Schuld des Geschosses. Das ist die Schuld dessen, der rennt. Und so ist es nicht die Schuld Gottes, wenn jemand ewig verloren geht, sondern es ist die Schuld des Menschen, dass er nicht zu Gott umgekehrt ist. Schon interessant, wie sorgfältig das hier sogar schon im Alten Testament formuliert ist. Aber das wird das Ende sein von einem Menschen ohne Gott. Er sagt ihm etwas weiter, dass wenn und ab Vers 16, also Vers 15 habe ich schon erklärt, dass er den Elenden in seinem Elend rettet. In Vers 16 kommt jetzt die Anwendung auf Hiob. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Elihu zunächst einmal diese Grundsätze ganz allgemein erklärt. Jetzt aber in Vers 16 kommt die Anwendung auf Hiob. So hätte er auch dich aus dem Rachen der Bedrängnis in einen weiten Raum geführt, wo keine Beengung gewesen wäre. Und die Besetzung deines Tisches wäre voll Fett, aber du bist mit dem Urteil des Gottlosen erfüllt. Er sagt hier nicht, du bist ein Gottloser, aber du bist mit dem Urteil eines Gottlosen erfüllt. Du redest wie ein Gottloser. Wenn der Herr einmal zu Petrus sagt, geh hinter mich, Satan, dann heißt es ja nicht, dass Petrus Satan ist. Das heißt auch nicht, dass Petrus ungläubig ist. Aber dass er in dieser Situation sich verhalten hat und Worte geredet hat, wie jemand sie ohne Gott ausspricht. Und so sagt er hier zu Hiob, du bist mit dem Urteil, du redest und du denkst, wie die Gottlosen denken. Und deswegen hat Gott bis jetzt Segen zurückgehalten. Das Wort Fett, das hier benutzt wird, das kommt nur selten im Alten Testament vor. Sehr häufig bei den Opfern, immer bei der Rede von der Fettasche. Beim Brandopfer allerdings nicht. Da steht, ich glaube, in den ersten zwei Stellen für Fett ein anderes Wort. Aber anschließend kommt zum Teil auch dieses Wort vor. Die Fettasche. Und die Asche ist der Beweis dafür, dass dieses Opfer vollständig geopfert wurde. Dass dieses Opfer vollständig auf dem Altar dargebracht wurde. Das, was dann zurückbleibt, ist nur noch die Asche. Und darum ist die Asche der Beweis, dass dieses Opfer stattgefunden hat. Und dieser Beweis ist das Beste überhaupt, was es gibt. Denn das zeigt uns, dass Gott dieses Werk von Jesus Christus vollkommen angenommen hat. Und dass wir deswegen unter dem Segen dieses Werkes stehen können. Da wird dieses Wort Fett benutzt, kommt vielleicht 20 Mal im Alten Testament vor, dieses hebräische Wort, was hier benutzt wird. Es ist also wirklich das Beste, was mit dem Segen Gottes in Verbindung steht. Ich habe mir mal eine Stelle daneben geschrieben, wo das Wort nochmal vorkommt, nämlich im Psalm 36. Da haben wir das in Vers 9. Da sieht man, dass es in einer gewissen Weise wirklich von diesem Segen spricht. Da heißt es in Vers 9, sie werden reichlich trinken, das sind die Gläubigen, sie, von der Fettigkeit, da ist das Wort wieder, deines Hauses. Es spricht also wirklich von dem Segen, den Gott gibt. Und dann muss es noch eine Stelle geben, ja im Psalm 63, Vers 6, da haben wir dieses Wort nochmal, wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund. Dieses Wort Fett, was hier benutzt wird, das spricht von dem Segen, den man bekommen könnte, wenn man so in dieser Gegenwart Gottes steht. Aber Hiob, du hast geredet wie ein Gottloser. Du hast dich verhalten wie jemand, der ohne Gott ist. Und deswegen hast du diesen Segen bis jetzt noch nicht bekommen. Das heißt, hier ist eine Antwort, warum dieses Leid von Hiob so lange andauert. Ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich sage auch nicht, ich muss das nochmal sagen, dass mich keiner falsch versteht. Wenn jemand in lang andauernden Schwierigkeiten ist, dann heißt das nicht, dass er redet wie ein Gottloser. Ich sage nur, es kann sein, dass das mal der Grund ist, warum Gott Segen und Hilfe zurückhält. das dürfen wir nicht über andere beurteilen. Da muss jeder in seinen Lebensumständen persönlich zu Gott kommen und dann wird er von Gott vielleicht eine Antwort bekommen, warum die Schwierigkeiten immer noch andauern. Hiob hat bis zu diesem Zeitpunkt keine direkte Antwort bekommen. Das ist die erste Antwort, die er hier erhält. Vorher, bei den Reden von den Freunden, da kriegt er nur eine Antwort, weil du so ein schlimmer Sünder bist. Wenn du die Sünden endlich bekennen würdest, dann wären die Schwierigkeiten weg. Ja, die Antwort, die hilft Hiob gar nichts, weil das in seinem Leben nicht zutrifft. Aber hier kriegt er jetzt eine Antwort von Elihu. Und die ist Hiob, weil deine Worte, die du ausgesprochen hast in den Schwierigkeiten, weil die manchmal nicht Gott geziemend gewesen sind. Und deswegen hält Gott noch von dieser Fettigkeit, von dem Segen, den er dir so gerne geben möchte, muss er leider noch vieles zurückhalten. Aber du bist. Das drückt den klaren Gegensatz aus. Und noch etwas hier, muss ich dir verraten. Mit eigener Kraft und mit eigenem Tun wirst du aus den Schwierigkeiten nicht herauskommen, in Vers 19. Sollen dein Schreien und alle Anstrengungen der Kraft dich aus der Bedrängnis führen? Hiob, sehne dich nicht nach dem Tod. Sehne dich nicht nach der Nacht, die Völker plötzlich weghebt. Sehne dich nicht danach, dass die Lösung ist, sterben. Das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, dass du über deine Worte nachdenkst und dass du diese falschen Worte bekennst. Der Hiob hat ja mal diesen Wunsch geäußert, ganz am Anfang schon, ich glaube in dem ersten Redezyklus, meine in Kapitel 7, da spricht er etwas darüber, ja in Vers 6 zum Beispiel, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Webeschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Oder auch Vers 15, so dass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber wählt als meine Gebeine. Ich verachte es, nicht ewig werde ich ja leben. Dass Hiob sich schon am Anfang bei diesen Reden nach einer Sache sehnt, und das ist nach dem Tod. Und da sagt Elihu, Hiob, das ist nicht die Lösung für die Schwierigkeiten, wo du drin steckst. Er sagt in Vers 22, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Das heißt, Gott handelt nach Weisheit. Ja, wir lesen ja schon im Alten Testament, dass Gott alles nach Einsicht und nach Weisheit erschaffen hat. Und immer wenn es heißt, dass Gott etwas nach Einsicht erschaffen hat, dann wird der Bezug genommen auf die unbelebte Natur. Das heißt, dass Gott also alles in seiner Allmacht erschaffen hat, dass alles am Dasein ist, dass Gott die Naturgesetze gemacht hat, womit überhaupt physikalische Prozesse ablaufen können. Aber dann heißt es mehrmals auch, dass Gott alles mit Weisheit gemacht hat. Und dann wird immer Bezug genommen auf die belebte Schöpfung. Das beste Beispiel ist Psalm 104, ja Psalm 136 ist, dass Gott alles mit Einsicht gemacht hat. Dann werden die Himmelskörper genannt. Und im Psalm 104, da heißt es in Vers 24, wie viele sind deiner Werke, Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Und dann heißt es eben, dieses Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten hin, dort wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Dort fahren Schiffe, dort ist der Leviathan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Immer wenn davon die Rede ist, dass Gott etwas mit Weisheit gemacht hat, dann wirkt Bezug genommen auf das Leben. Das heißt, Gott hat alles hier auf dieser Erde so gemacht, dass Leben überhaupt möglich ist. Und Gott ist nicht nur der Schöpfer von Leben, sondern Gott ist auch der Erhalter von Leben. Das drückt die Seite aus, dass Gott alles weise gemacht hat. Und das ist das, was hier steht. Gott handelt erhaben in seiner Macht. Mit jedem einzelnen Menschen. Wer ist ein Lehrer wie er? Niemand hat ihm den Weg vorgeschrieben, den er den Menschen gehen lässt. Sondern das ist einzig und allein die souveräne Entscheidung Gottes. Das ist das, was Elihu hier sagt. Der Mann, der hat eine große Kenntnis über Gott. Der sagt, die Wege, die ein Mensch hier auf dieser Erde geht, das ist nicht Schicksal. Das ist nicht Zufall. Das ist nicht ein Spielball der Naturgewalten, sondern das ist die Hand Gottes. Der Weg jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde, sei es durch Schwierigkeiten oder über Höhen, das entspricht immer der Hand Gottes. Das sind die Wege Gottes. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist das, was Elihu hier sagt. Erinnere dich daran, dass du sein Tun erhebst, das Menschen besingen. Alle Menschen schauen das an und die sehen etwas davon. Sie verstehen oft nicht so viel, worum es genau geht. Aber der Sterbliche, der Mensch, der in den Schwierigkeiten ist, der erblickt es manchmal nur aus der Ferne. Aber dann wird uns noch einmal gezeigt, wie groß Gott ist. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Gott ist derjenige, der jetzt alles unter Kontrolle hat. Erstens, die Zahl seiner Jahre, sie ist unerschöpflich. Das heißt, Gott hat eine Lebenserfahrung, jetzt sage ich das mal rein menschlich, die kein Mensch nachweisen kann, weil die Tage Gottes unerschöpflich ist. Gott ist von Ewigkeit her. Alleine das zeigt schon etwas von dieser Größe Gottes. Dann sehen wir, dass Gott den ganzen, die Naturgesetze in seiner Kraft hält, wenn uns hier der Wasserkreislauf beschrieben wird. Wenn uns hier gezeigt wird, wie das Ganze funktioniert, ja, dass Wassertropfen hinaufgezogen werden, das heißt, das Wasser, das verdunstet hier auf dieser Erde, das bildet oben Wolken. Später spricht er noch über diesen Punkt, dass diese Wolken schweben. Das ist eine ganz erstaunliche Sache, dass diese Wolken, die gefüllt mit Wasser sind, dass die nicht plöpp hier runterfallen. Eigentlich sind die ja viel schwerer als im Endeffekt Luft. Aber es sind natürlich Luftströmungen, die da sind, die dafür sorgen, dass die Wolken oben, wo sie sind, gehalten werden. Und wenn sie dann doch zu schwer werden, dann regnen sie ab. Das ist schon etwas, was uns hier beschrieben wird in diesen Kapitel 36 und 37. Also der gesamte Wasserkreislauf und wie es möglich ist, dass diese mit Wasser gefüllten Wolken überhaupt oben bleiben und nicht etwas und nicht plötzlich runterfallen. Gott ist auch derjenige, der das Licht um sich ausbreitet und die Gründe des Meeres bedeckt er. Das heißt, weder in der tiefsten Tiefe hier auf dieser Erde, in diesen tiefsten Stellen des Meeres, noch in den höchsten Höhen ist Gott nicht. Gott ist überall. Und Gott hat überall seine Hand. Und Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und dann wird uns in diesen Versen 30 bis 33 an diesen Naturereignissen wie Donner und Blitz wird das Ganze geistlich benutzt als ein Symbol dafür, dass Gott spricht. Und dass diese Sprache Gottes, dass sie überall zu hören ist. Ja, genauso wie man das Donnern hört und wie man die Blitze sieht, so ist Gott derjenige, der zu den Menschen spricht, der seine Rollen, also das des Donners in Vers 33, kündigt ihn an, sogar das Vieh sein Heranziehen. Das ist interessant, was meint er damit? Er meint natürlich, wenn der Donner da ist, wenn der Blitz da ist, dann wird die Folge sein, dass es Regen gibt. Und das Vieh ist so intelligent und weiß das und geht dann dorthin, wo der Regen ist. Das Ganze, sagt er, ist natürlich auch eine geistliche Sprache. Das heißt, Gott redet zu uns Menschen und wenn der Mensch schlau ist, dann geht er dorthin, wo Gott redet und da steht er unter diesem Segen von Gott. So wie das Vieh hier durch seine Nahrung, seine Speise bekommt, so bekommt der Mensch eben dann den Segen. Und dann zeigt er uns in Kapitel 37, und ich möchte das noch kurz zusammenfassen, da zeigt er uns etwas in diesen ersten Versen, dass Gott derjenige ist, der dort handelt, wo er will. Das heißt, Gott ist souverän, er hat eine völlig eigene Entscheidung, und wenn Gott meint, er spricht dort, dann spricht Gott dort. Das ist das Vers 3. Er sendet es aus unter den ganzen Himmel und sein Blitz bis zu den Säumen der Erde. Gott ist derjenige, der spricht, und diese Botschaft kann auf der ganzen Erde verstanden werden. Jetzt kann jemand sagen, wie ist das möglich? Wir wissen doch heutzutage, dass es Gegenden gibt, wo noch nie das Evangelium hingekommen ist. Was ist denn hier mit einem solchen Vers, dass Gott auf dieser ganzen Erde spricht? Nun, die Sprache Gottes ist ja nicht nur die Sprache durch das Evangelium von Jesus Christus. Das ist sicherlich die größte Offenbarung Gottes, die es auf dieser Erde gibt. Aber es gibt ja auch die Sprache Gottes durch seine Schöpfung, wodurch die Herzen der Menschen angesprochen werden. Und wenn jemand da ist, der noch nie das Evangelium von Jesus Christus gehört hat, und er glaubt an einen Schöpfergott, ja, da sagt Gott, der ist nicht verloren. Ich sage nicht, dass der zur Versammlung Gottes gehört, und darunter meine ich jetzt alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Ich sage nicht, dass der in der Ewigkeit im Haus des Vaters sein wird. Aber der wird natürlich nicht verloren sein. Er wird wahrscheinlich auf der neuen Erde leben. Ja, genauso wie auch viele, die gestorben sind, bevor sie sich überhaupt entscheiden konnten, weil sie noch viel zu jung gewesen sind. Da ist ganz klar, dass sie nicht verloren gehen. Gott ist absolut gerecht. Und so offenbart Gott sich hier auf dieser ganzen Erde. Aber er offenbart sich nicht immer gleich. Ja, ich glaube, der 2. Thessalonicher Brief ist das, wo Gott uns das zeigt, dass es zwei Arten von Evangelium gibt. Und man sieht es ja auch später nachher in der Offenbarung. Aber es heißt, meine ich, in 2. Thessalonicher 1, ja, Vers 8, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, das heißt denen, die Gott als Schöpfer in seiner Schöpfung nicht angenommen haben. Denn jetzt gibt es eine zweite Gruppe und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Da sieht man den großen Unterschied. Die einen, das sind die, die haben noch nie das Evangelium von Jesus Christus gehört. Aber wenn die Gott in der Schöpfung annehmen, gehen sie nicht verloren. Wenn sie Gott auch in der Schöpfung nicht annehmen wollen, ja, dann stehen sie unter dem Gericht Gottes. Und dann gibt es solche, die haben das Evangelium gehört. Und da ist jetzt nicht die Rede davon, dass sie es nicht angenommen haben, sondern sie haben ihm nicht gehorcht. Denn die Aufforderung im Evangelium ist ganz einfach. Komm mit deiner Sündenschuld zu Gott, sonst gehst du ewig verloren. Entweder gehorche ich dieser Botschaft, oder ich gehorche ihr nicht. Und später in der Drangsalzeit, in dieser schrecklichsten Zeit, die es jemals auf dieser Erde geben wird, da heißt es in der Offenbarung, dass dort eine besondere Art des Evangeliums verkündigt wird. Meine Kapitel 11, wo ist das? Das ist 14. Ja, es ist 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte. Und dann wurde es interessanterweise nicht denen verkündigt, die auf der Erde wohnen. Das sind nämlich in der Drangsalzeit all die, die in der Gnadenzeit das Evangelium vom Kreuz abgelehnt haben, die ihm nicht gehorsam waren, für die es ewig zu spät ist. Sondern es geht an diejenigen, die auf dieser Erde ansässig sind, die auf dieser Erde waren zu diesem Zeitpunkt und noch nie das Evangelium vom Kreuz gehört haben. Und die hören jetzt das ewige Evangelium. Und dann wird uns gezeigt, was ihre Reaktion ist, wenn sie es angenommen haben. Vers 7, in der Mitte, sie beten Gott an, nämlich den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und damit ist klar, dass das ewige Evangelium das Evangelium der Schöpfung ist. Und damit ist völlig klar, dass hier, was wir gerade im Buch Hiob gelesen haben, dass tatsächlich diese Botschaft, diese Sprache Gottes über die gesamte Erde ausgesendet wird. Die einen in Form der Schöpfung, die anderen in Form des Evangeliums und der Schöpfung. Wie Gott das macht, warum er das so macht, das ist in der Hand Gottes. Wir können nichts dazu, dass wir in einem Land leben wie in Deutschland, wo das Evangelium frei verkündigt werden kann. Wir könnten auch in einem Land leben, wo das Evangelium nicht verkündigt werden darf. Das ist die Hand Gottes. Warum das so ist, es sind Gottes Regierungswege. Mehr können wir dazu nicht sagen. Er tut große Dinge, sagt Vers 5, die wir nicht begreifen. Wir können die Handlungen Gottes nicht verstehen im Ganzen. Vielleicht mal kleine Einzelheiten daraus in unserem persönlichen Leben, aber die generellen Wege Gottes, die können wir oft, gerade wenn wir mittendrin stecken, nicht verstehen. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Er spricht dann zum Schnee, falle zur Erde und zum Regenguss und zu den Güssen seines gewaltigen Regens. Er lähmt die Hand jedes Menschen, damit alle Menschen sein Werk kennenlernen. Siehst du, er kann die Hand eines gewissen Menschen hemmen, damit du die Hand Gottes kennenlernst. Das ist das, was hier steht. Gott kann andere Menschen benutzen und vielleicht ihnen einen Riegel in den Weg schieben, damit andere plötzlich dadurch die Sprache Gottes verstehen und zu Gott umkehren. Gott hat die ganzen Herzen aller Menschen in seiner Hand. Das heißt ja einmal im Buch der Sprüche, dass er die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. Und guck dir das nur an bei der Geburt des Herrn Jesus, wo er mal eben das Herz von Augustus lenkt, dass er eine Volkszählung durchführen lassen möchte. Und dann darf die nicht sofort stattfinden, weil Josef und Maria noch wahrscheinlich noch gar nicht verlobt waren zu diesem Zeitpunkt. Und dann geschah das erst Monate, Jahre später, nämlich unter Kyrenius, der dann dafür sorgte, dass diese Einschreibung auch durchgeführt wurde. So lenkt Gott die Herzen dieser einzelnen Menschen, damit er immer zu seinem Ziel kommt. Dann beschreibt er nochmal verschiedene Dinge. Ich habe jetzt keine Zeit mehr darauf einzugehen, die sich mit Eis und mit Schnee beschäftigen. Das sind ja beides auch wunderbare Hinweise. Einmal von dem Gerichtshandeln Gottes, aber dann auch von der Gnade Gottes. Ja, Schnee ist ja schon in der Bibel was ganz Interessantes. Ja, es spricht auf der einen Seite von dem Farbton Weiß. Manchmal wird der Aussatz damit verglichen. Das heißt, die Krankheit ist so massiv, dass der Körper sehr weiß aussieht, deswegen aussätzig wie Schnee. Bei Miriam, bei Gehasi haben wir das zum Beispiel. Dann spricht der Schnee aber auch von der Herrlichkeit und von der Größe Gottes. Aber dann spricht der Schnee auch davon, wenn Menschen zu Gott umkehren, wenn deine Sünden sind rot wie Scharlach, weiß wie Schnee sollen sie werden, wenn man in die Gegenwart Gottes kommt und Gott seine Sünden bekennt. Also diese Beispiele, die hier gebracht werden, die haben natürlich auch eine geistliche Bedeutung. Und deswegen kann er in Vers 14 sagen, und damit möchte ich dann auch so langsam schließen, nimm dies zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Und er meint sicher nicht nur die Wunder Gottes in der Natur. Ich meine, auch das wäre mal ein Grund, stehen zu bleiben und sich mal die Größe Gottes in der Natur anzugucken. Ja, wie gewaltig Gott erschaffen hat. Und das, was wir heutzutage sehen, ist ja nur die gefallene Schöpfung. Ja, wie perfekt das damals im Garten Eden gewesen ist, davon haben wir überhaupt keine Vorstellung. Am Anfang, im tausendjährigen Reich, da wird man noch mal einen Vorgeschmack davon kriegen. Wenn Gott wieder in seine Schöpfung eingreift und wahrscheinlich die Tiere so verändert, wie sie zur Zeit vor dem Sündenfall waren. Ja, der Löwe frisst ja plötzlich Gras und das Kind, das spielt an dem Loch der Natter, ohne dass es gebissen werden kann, weil die Natter gar keine Gift oder die Viper gar keine Giftschlange mehr ist zur Zeit des tausendjährigen Reiches. Das einzige Tier, das nicht verändert werden wird, sagt Jesaja, ist die Schlange. Sie wird ein kriechendes Tier bleiben. Aber sonst wird Gott noch einmal in seine Schöpfung eingreifen und wahrscheinlich wieder vieles abändern oder zurückführen, so wie in die Zeit vor dem Sündenfall. Sicherlich nicht genau auf dem gleichen Niveau, aber doch in diese Richtung. Und dann kriegt man da einen kleinen Geschmack davon, wie herrlich und vollkommen das im Garten Eden gewesen sein muss. Und dann erwähnt er noch, und dann sehen wir natürlich auch die Schöpfung, dann sehen wir auch die Wunder Gottes im tagtäglichen Leben. Und darum heißt es auch hier, betrachte die Wunder Gottes. Es gibt ja viele Dinge im alltäglichen Leben, die sind ja für uns völlig normal. Da beten wir gar nicht für Gott, das schaffen wir schon. Ich habe mal letztens ganz woanders dieses Beispiel gebracht, ja, dass ich jemanden kenne, wenn der in die Stadt fährt und einen Parkplatz braucht, dann betet der oder diejenige erstmal vorher dafür. Die meisten denken wahrscheinlich, ich fahre in die Stadt und kriege schon einen Parkplatz. Das Ergebnis ist vielleicht sogar das gleiche, dass beide einen Parkplatz bekommen haben. Aber im ersten Fall kann man dafür Gott danken. Man hat dafür gebetet und Gott hat dieses Gebet erhört und hat seinen Parkplatz. Das sind mal so kleine Dinge im Leben, ja, die wir oft einfach so als selbstverständlich alle denken, wir schaffen das schon. Dafür brauche ich die Hilfe Gottes nicht. Ich habe das so in meiner Hand, ja, das klappt schon. Und das ist das, was er sagt, stehe und betrachte mal die Wunder Gottes. Nicht nur die großen Wunder, die Dinge, die man vielleicht naturwissenschaftlich nicht erklären kann, sondern auch die Wunder im tagtäglichen Leben, die Hilfe Gottes im tagtäglichen Leben. Die Hand Gottes im tagtäglichen Leben, die da ist. Dann wird noch einmal etwas auf die Schöpfung zurückgegangen. Dann spricht er von dem, was ich eben sagte, von dem Schweben der Wolke. Es ist interessant, dass er dieses Wort benutzt wird. Denn die Wolke schwebt tatsächlich auf den Luftströmungen. Wenn sie nicht da wären, könnte die Wolke da oben nicht bestehen, gefüllt mit Wasser. Sind die Luftströme dafür sorgen, dass sie nicht runterfällt? Bist du in der Lage, irgendwie dafür zu sorgen, dass Hitze oder dass Kälte kommt? Diese ganzen Naturgewalten, da hat der Mensch keinen Einfluss drauf. Vers 19, tu uns kund, was wir ihm sagen sollen. Wir können vor Finsternis nichts vorbringen. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle? Gott weiß alles. Gott kennt dein Herz. Gott kennt mein Herz, Gott kennt all die Worte, die wir ausgesprochen haben. Vielleicht auch die unausgesprochenen Worte, die wir nur in unserem Herzen denken. Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Allwissende. Vers 23, den Allmächtigen erreichen wir nicht, Hiob. Hiob, du wolltest mit Gott rechten? Du meinst, du könntest mit Gott auf einer Stufe stehen? Und könntest Auge um Auge mit Gott über deine Lebensumstände sprechen? Und könntest Gott auf die Anklagebank setzen? Hiob, denk einfach über dein Leben nach. Denk über deine Worte nach. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht. Den Erhabenen an Kraft. Und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Gott ist absolut gerecht, auch in seinen Handlungen, auch wenn das aus unserer Sicht vielleicht manchmal nicht so aussieht. Darum fürchten ihn die Menschen, darum haben Menschen Gottesfurcht vor ihm. Er sieht keine an, die weisen Herzen sind. Wenn jemand meint, er steht auf der Größe von Gott, wenn jemand meint, er hat Weisheit ohne Gott, Gott sieht so jemanden überhaupt nicht an. Gott hat das gar nicht nötig, in einem solchen Fall zu regieren. Damit sind wir fast bei dem, was wir am Anfang von dieser dritten Rede hatten. Wenn Elihu sagt, ob jemand sündigt, ob jemand gerecht lebt, das ändert nichts an der absoluten Größe und Herrlichkeit Gottes. Man kann nichts Gott davon wegnehmen. Man kann nichts durch irgendetwas dazu tun, weil das einfach vollkommen ist. Aber dass Gott sich zu uns herabneigt, das ist ausschließlich seine Gnade, weil er niemanden verachtet, weil er Interesse an uns Menschen hat. Und damit sind die Worte Elihus zu Ende. Und dann sehen wir in Vers 38, dass Gott nahtlos an diese Worte anschließt. Wir finden dort, man muss schon sagen, hervorragende, gewaltige Aussagen Gottes über seine Schöpfung. Elihu ist sozusagen der Mittler zwischen Hiob und Gott. Und damit hat Elihu in einer gewissen Weise, ist er sogar ein Hinweis, ein Vorbild von dem Herrn Jesus, der hier wirklich in Weisheit, in Gerechtigkeit, geleitet durch Worte Gottes auftritt, um Hiob wieder in diese Gegenwart zu Gott zu führen. Er ist der Wegbereiter für Hiob, dass Hiob wirklich, ich sag mal, in jedem Punkt zur Umkehr und zur Wiederherstellung kommt. Also auf der einen Seite ein Bild von dem Herrn Jesus, der das in vollkommener Weise tut. Auf der anderen Seite spricht er auch eine ernste Sprache zu uns, die uns zeigt, wie wir auftreten müssen, wenn wir mal in solche Situationen kommen, dass man vielleicht vermittelnd oder helfend tätig sein muss. Worte aus der Gegenwart Gottes zu sprechen, ohne Ansehen der Person. Das ist schwer. Elihu ist uns ein großartiges Vorbild darin.